Also alleine schon zu glauben, dass Menschen nur mit Druck arbeiten und Kinder, viele können sich das nicht vorstellen, auch viele Kinder nicht, die sind dann schon verdorben. Also wenn sie sich ausrichten auf eine gute Note und die Eltern sich ausrichten auf Nachhilfe, wenn da eine 3 steht, dann ist das Kind zum Objekt von fremden Erwartungen geworden. Also die Schule, die mir vorschwebt, mir schwebt ja die Abschaffung der Schule vor.
Ah, okay.
Letztendlich hin zu Bildungslandschaft.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Kohlortz. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Es gibt eine neue Ausgabe von diesem Podcast, der jetzt einige Monate lang nichts gepostet hat. Aber es gibt einen aktuellen Anlass, zu dem ich 2 Interviews geführt habe, die ihr heute hören werdet. Denn ich bin aktuell sehr aktiv auf meinem TikTok-Account. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. @NiklasKohlortz auf TikTok. Und da habe ich meine Community einfach mal gefragt, was sie am deutschen Schulsystem ändern würden. Was ist etwas, was man nicht in der Schule lernt, aber lernen sollte? Und das Video hat eine sehr, sehr starke Resonanz erhalten. Es wurde über 500.000 Mal angeklickt. Es gibt um die 2500 plus Kommentare und super viel Input von mit den Menschen auf TikTok, die zum großen Teil selber Schüler sind und eben daran ein bisschen Kritik üben und sich wünschen, was sie lernen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann in einem weiteren Video die Schulform von Margret Rasfeld vorgestellt. Margret ist die Autorin des Buches Schulen im Aufbruch und hat eben seit Mitte der 2000er Jahre eine Schule in Berlin geleitet, wo sie ein neues Schulsystem entwickelt hat. Und dieses Schulsystem habe ich vorgestellt. In dem Schulsystem gibt es unter anderem keine Noten, Jahrgangsmischung, selbstorganisiertes Lernen anstatt stumpfer Stundenpläne, ein demokratisches System, sodass jeder Schüler eine Stimme hat und ein Format namens Herausforderung. So lernen Schüler an ihrer Schule Selbstständigkeit, Verantwortung, Empathie und Wertschätzung von sich selbst und anderen. Sehr, sehr interessant. Mittlerweile ist sie nicht mehr Schulleiterin dieser Schule, sondern setzt sich eben öffentlich dafür ein, dass deutschlandweit eine Schulreform stattfindet. Und ich finde das sehr, sehr inspirierend, denn häufig denke ich immer an alternative Schulformen und dann denke ich an die skandinavischen Länder, Norwegen, Schweden, Finnland, die bei sowas immer sehr, sehr weit vorne sind. Aber in diesem Fall gibt es tatsächlich schon auch Projekte in Deutschland. Man kennt ja auch Waldorf und Montessori und sowas. Und wie sich Margrets Schulform davon unterscheidet, das lernen wir heute. Und weil es ein paar Kommentare auf TikTok gab, die auch ein bisschen nach dem Schulalltag und auch Vor- und Nachteilen von diesem System gefragt haben, hat sich glücklicherweise bei mir auf Instagram eine Schülerin von dieser Schule gemeldet, die dieses TikTok-Video gesehen hat und gesagt hat, hey, ich möchte ganz gerne was dazu sagen, ich gehe auf diese Schule und ich kann da ein bisschen mehr zu erzählen, wenn es da Fragen gibt, und deswegen spreche ich heute einmal mit Margret, aber auch mit Jola, und diese beiden Interviews seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe bei mir zu Hause, und ja, wenn ihr Fragen habt, richtet euch gerne direkt an mich per E-Mail an tiktok@niklaskohlortz.de oder vielleicht per Instagram oder Twitter Direktnachricht, ihr erreicht mich da, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast. Okay. Und ich habe ja dieses eine Video auf TikTok gemacht, wo wahnsinnig viele Leute eben auch geschrieben haben, was sie gerne verändert hätten. Da sind ganz, ganz viele Dinge, die in der Schulform, wie du sie zum Beispiel angeleitet hast, auch schon so übernommen sind. Also ein bisschen mehr Selbstständigkeit, vielleicht auch eine Art von Selbstverwirklichung zu lernen. Es gibt keine Noten an der Schulform, wie du das hast. Und da gab es auch skeptische Kommentare von Leuten, die gesagt haben, ja, aber wie sollen denn dann die Schüler und Schülerinnen mit Druck umgehen zu lernen? Wie ist da deine Sicht darauf?
Also das muss ich ein bisschen verbessern. Wir müssen leider auch an der ESBZ ab Klasse 9 Noten geben.
Okay.
Aber die Jugendlichen bekommen immer Zertifikate und persönliches Feedback, auch über die Tests, die sie im Laufe der Zeit schreiben. Und das bleibt. Und dann steht da eben klein unten drunter die Note. Ja, aber dann, was ist dir gut gelungen? Woran kannst du noch arbeiten? Und alle dieses persönliche Feedback, und es gibt ja auch wöchentliche Coaching-Gespräche mit jedem, das bleibt auch erhalten, auch wenn dann so eine Note darunter muss. Also alleine schon zu glauben, dass Menschen nur mit Druck arbeiten und Kinder, viele können sich das nicht vorstellen, auch viele Kinder nicht, die sind dann schon verdorben. Also wenn die sich ausrichten auf eine gute Note und die Eltern sich ausrichten auf Nachhilfe, wenn da eine 3 steht, dann ist das Kind zum Objekt von fremden Erwartungen geworden, was natürlich einem Kind so sehr wehtut, dass das dann auch verdrängt wird und dann geht dieser Run los. Was die Gesellschaft anbelangt, wir müssen ja, und das ist die große Transformation, ja gesamtgesellschaftlich da rausgehen aus dem höher, schneller, weiter, aus dem Wachstumsmodell in etwas, wo sich Menschen wohlfühlen und wo sie Systeme so bauen, dass sie sich darin gesund fühlen. Nur 15% der arbeitenden Bevölkerung arbeitet gerne und empfindet die Arbeit als sinnhaft. Der Rest geht dahin bis hin auch schon, ich glaube, an die 20%, die da nur noch so sitzen und sich auf den Abend freuen. Viele Unternehmen stellen sich um auf Individualisierung. Und jetzt die agile digitale Transformation, die erfordert ja ganz andere Autonomie, Selbstständigkeit, Lernen im Team, Fehlerfreundlichkeit. Und da sieht man, wie schwer es den Unternehmen fällt. Viele sagen, wenn Menschen aus der Schule oder aus dem Studium kommen, die müssen erst mal entlernen, weil sie so ausgerichtet sind. Ja, viele Professoren erzählen mir, Studierende kommen und fragen dann als erstes, ist das prüfungsrelevant und kriege ich da Punkte für?
Klassisch.
Machen sie es nicht. Und wenn das rausgekommen ist aus 13 Jahren Schule und wenn das der Effekt von einem Gymnasium ist, dann haben wir grundlegend versagt, weil Lernen und lebenslanges Lernen heißt Begeisterung und Freude, Neues zu entdecken und so weiter. Und wenn ich jetzt die ganzen Kommentare lese zu Corona und immer so Sätze lese wie Curricula abarbeiten und ihnen fehlen jetzt 13 Wochen, um den Stoff durchzupauken und so weiter, dann denke ich, wo leben wir eigentlich? Ja, und was kommt da jetzt auch so von den Kultusministerien? Stoff abzupauken, den wir dann wieder vergessen. Das ist doch nicht der Sinn der ganzen tollen Jugendphase.
Ja, total. Ja. Also ich glaube, es wird einem so diese natürliche Neugier genommen. So ging es mir zumindest ganz viel. Und dass ich auch nach der Schulzeit erstmal genug vom Lernen hatte, weswegen ich eigentlich in die Arbeitswelt eingestiegen bin. Und jetzt, mit 26, habe ich wieder angefangen zu studieren, weil ich gesagt habe, so jetzt habe ich mich auch ein bisschen gefunden und weiß, was mich interessiert und wo ich hingehen möchte. Aber lass uns doch einfach mal am Anfang ansetzen und über die Schule, an der du Schulleiterin warst, sprechen. Das ist die Evangelische Schule Berlin Zentrum und die verfolgt eben einen etwas anderen Ansatz im Vergleich zu anderen Schulen. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen erläutern, wie es dazu gekommen ist und was für einen Ansatz die Schule verfolgt.
Hallo erstmal. Also die Abkürzung heißt ESBZ, Evangelische Schule Berlin Zentrum. Ich habe die aufgebaut mit viel Erfahrungshintergrund, denn ich hatte in Essen schon mal eine ganz ähnliche öffentliche Schule im sozialen Brennpunkt aufgebaut. Und beide Schulen orientieren sich an etwas Höherem, also nicht am Lehrplan, sondern an dem, was eigentlich angesagt ist heute, nämlich die Frage, in welcher Welt wollen wir leben, wie können wir da hinkommen, was brauchen Kinder und Jugendliche an Haltungen, an Kompetenzen und welche andere Schule braucht es. Ich habe mich da sehr stark wiedergefunden in meinen Auffassungen bei der UNESCO, der Bildungsabteilung der UN, denn die hatte schon 1996 die Neuorientierung des Curriculums empfohlen an 4 gleichwertigen Säulen. Lernen, Wissen zu erwerben, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben zu lernen, wie Handeln zu lernen und Lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Wie passen meine Gaben in die Welt? Und was braucht die Welt? Und wie kann ich mich da matchen? Das, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Grundgerüst. Und da hat sich auch die ESBZ dran aufgebaut. Und das Zusammenleben lernst du, wenn du Zusammenleben lernst. Also sind wir Gemeinschaftsschule sehr bewusst. Wir nehmen alle Kinder und trennen sie nie nach Leistung. Haben sogar dann noch Jahrgangsmischung. Das Handeln lernst du, indem du rausgehst in die Welt und handelst. Ja? Und das zeigt sich in Lernformaten wie projektbasiertem Lernen, Schulfachverantwortung. Das Schulfach Verantwortung wurde 1999 von 12-jährigen Schülern in Essen an meiner Schule erfunden. Das ist also schon 20 Jahre alt und jetzt auch inzwischen ja auch verbreitet. Dann Herausforderung, ja, raus in die Welt 3 Wochen, überleben mit 150 Euro, vorwiegend in der Natur zu sein. Da lernst du den Umgang mit Ungewissheit, mit disruptiven Veränderungen. Also wir haben einfach geschaut, was steht auch in den Schulgesetzen. Da stehen nämlich die tollsten Sachen drin. Und dann stellst du dir die Frage, und welche Lernformate sind dafür geeignet? Wenn im Schulgesetz steht, Schülerinnen und Schüler sollen lernen, die Umwelt zu schützen.
Das steht im also Schulgesetz
über die
im Deutschen.
Umwelt in allen 17 Schulgesetzen. Ich habe extra gegoogelt.
Wow, okay. Also
da steht nicht, sollen über die Umwelt lernen und ökologische Zusammenhänge, sondern sollen sich einsetzen für Ökologie, für eine gesunde Umwelt und so weiter. Ja. Und sich einsetzen ist natürlich mit Handeln, mit Aktivität verbunden. Ja, und so kann man sich fragen, es gibt nämlich tolle Sachen in den Schulgesetzen. Und welches Lernformat ist eigentlich dafür geeignet?
Ja, also du hast im Grunde in Hand mit den Schülerinnen und Schülern der Schule selber dieses System entwickelt. Also da sind auch Ideen von tatsächlich Schülern und Schülerinnen drin. Was ich mich da jetzt frage, und du sagst auch, das steht so in den Schulgesetzen, hat jeder Schulleiter und jede Schulleiterin eigentlich so viel Handlungsfreiheit zu sagen, okay, das konventionelle Schulsystem, was hier vorherrscht, ist ein bisschen nicht ganz das, was sich die Schüler und Schülerinnen vorstellen. Wie können wir das verändern? Könnte das jeder machen?
Ja, im Grunde kann das jede und jeder machen, allerdings mit Einschränkungen. Die Einschränkungen liegen bei der Benotung. In vielen Bundesländern ist es vorgeschrieben, dass man Noten geben muss. Hm. Es gibt Ausnahmen, also zum Beispiel in Niedersachsen, die integrierten Gesamtschulen geben keine Noten bis Klasse 9.
Oh, okay.
Und in den Berliner Sekundarschulen ist das auch möglich. Aber in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel musst du Noten geben, also da müsste man noch stärker drum kämpfen.
Hm.
Und auch die Eltern davon überzeugen, dass wir heutzutage anderes Feedback brauchen und ein ganz anderes System, weil Noten führen zu Vergleich und Konkurrenz. Und gerade dieses müssen wir ja überwinden für die Transformation. Wir müssen ja in die Kraft des Wir gehen und uns nicht ständig vergleichen und irgendwie die Bestnote anstreben. Das ist ja nicht der Sinn von Schule. Aber sonst in der Gestaltung des Schullebens und des Unterrichts haben Schulen eine pädagogische Freiheit und sie können in der Regel viel, viel mehr, als sie glauben, dass sie können.
Wie war das in deinem speziellen Beispiel, wie du jetzt zum Beispiel zur ESBZ gekommen bist? War da schon ein System vorhanden, was so ein bisschen alternativ war? Oder hast du das dann quasi da gesagt, so, wir machen das so und so und so, das ist ein System, das funktioniert und die Eltern haben gesagt, yippie, los geht's? Oder wie war das?
Ja, die Schule hat sich neu aufgebaut. Also es gab Eltern, die eine Grundschule gegründet haben in Berlin-Mitte. Und diese Schule, von der hatten sie sich erhofft, dass die bis zur 10. Klasse hochgeht. Und der Schulträger hat dann aber das verweigert, weil die Schule auch nur einzügig war. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, dann gründen wir eine weiterführende Schule. Und in dem Kontext haben die mich angeschrieben, ob ich die Leitung der weiterführenden Schule übernehme.
Okay.
Und die Eltern hatten so im Kopf freie Lernformen, Lernateliers, so Freiheit des Lernens, sag ich jetzt mal, abgekürzt Kreativität. Sie hatten aber nicht so ein Ethos drüber. Wofür eigentlich? Für die Agenda 21 oder die vier Säulen der UNESCO. Und als ich das dann eingebracht habe, mit all den Erfahrungen auch, die ich schon hatte, da waren die total überzeugt, weil das war so dieses Ethos, was darüber fehlte. Ja, ich habe dann eigentlich erzählt auch den Kindern, was wir so in Essen gemacht haben und worauf wir uns ausgerichtet haben, auf die wichtigen Themen. Die waren echt total davon begeistert. Und dann haben wir das Ganze weiterentwickelt mit den Eltern und den Kindern. Mhm. Und wir hatten sehr, sehr großes Glück. Ich hätte schon um die Jahrgangsmischung kämpfen müssen. Also Jahrgangsmischung in allen Fächern ist nicht erlaubt gewesen zu der Zeit damals. Aber wir haben uns beworben für ein Pilotprogramm Gemeinschaftsschule, was da gerade startete in Berlin. Und da sind wir reingekommen. Und da hatten wir eigentlich alle Freiheiten.
Okay, also da unter dem Deckmantel durftet ihr noch ein bisschen mehr verändern als ursprünglich erlaubt.
Ja, oder ohne Kampf,
ja, okay, sag
ich mal.
Okay.
Sonst hätte man echt da mit der Verwaltung und so versuchen müssen, sich da durchzusetzen. Aber so war es alles ganz easy. So waren wir ganz schnell so ein Vorzeigeprojekt.
Ja, und wenn ihr jetzt gespannt seid, wie eigentlich so ein Schulalltag auf der ESBZ aussehen kann, dann habe ich jetzt, glaube ich, die perfekte Interviewpartnerin gefunden, nämlich Jola. Jola, du besuchst die ESBZ. In welche Klasse gehst du?
In die 11. Klasse.
In die 11. Klasse. Und du bist jetzt wahrscheinlich 17 oder sowas? Wie alt bist du?
Tatsächlich noch, aber ja, genau.
Okay, 16. Das heißt, du bist eigentlich, in der welchen Klasse wechselt man in Berlin auf die weiterführende Schule? Ist das die 4. oder die 6.?
In der 7. Klasse.
In der 7. Klasse, okay.
Nach der 6. und dann zur 7. wechselt man dann.
Okay, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen durch so einen Wochenalltag in deiner Schulform leiten, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon viel gelernt darüber, wie eigentlich in der Theorie die Schule aufgebaut ist, aber ich finde es dann immer noch schwierig zu verstehen, wie läuft das denn ab, weil ich hatte wirklich eine ganz klassische, nicht einen Stundenplan, ersten beiden Stunden Religion, dritte, vierte Stunde Mathe. Wie läuft eine Woche bei dir normalerweise ab?
Also wir können eigentlich am Montag schlafen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einmal Jahrgang 7 bis 9 werden zusammen unterrichtet, Jahrgang 10 und 11 und Jahrgang 12 und 13 sind dann halt die Abiturklassen. Und Jahrgang 10 und 11 werden zusammen unterrichtet, was sehr besonders ist, weil Jahrgang 10 eigentlich noch zur Mittelstufe gehört im deutschen Schulsystem und Jahrgang 11 schon zur Oberstufe gehört. Und unsere Schule hat sich entschieden, vor 2 Jahren das zusammenzulegen und sich da ein neues Stundenplankonzept auszudenken, das auch ab diesem Jahr gilt. Jetzt ist es so, wir haben seit diesem Schuljahr eine Schiene, die heißt Kommunikationsband. Da geht es darum zu kommunizieren und einfach zu reden und sich auszutauschen in den verschiedenen Fächern. Also es gibt da Mathe, Deutsch, Englisch und das können wir auch frei wählen. Das haben wir 2-mal die Woche 1,5 Stunden. Dann gibt es noch ein zweites Kommunikationsband. Ich habe in der Zeit Spanischunterricht, also meine zweite Fremdsprache. Aber sonst können die anderen Schüler da auch was wählen, wenn sie keine zweite Fremdsprache haben. Dann haben wir meistens im zweiten Block, also wir haben immer Blockstunden, haben wir immer Mathe, Deutsch oder Englisch mit einer Lehrkraft, Lernbegleiter, ja, was auch immer. Und da haben wir sogenannte Bausteine und das sind einfach Karteikarten, die aneinander geheftet sind, wo Aufgaben draufstehen. Und es geht eigentlich darum, dass wir uns den meisten Stoff selbst erarbeiten. Aber die Lehrkraft ist da. Wenn wir jetzt in der Schule Präsenzunterricht hätten, wäre sie mit im Raum. Wir können Fragen stellen. Aber sonst erarbeiten wir uns den Stoff selber und können natürlich mit Lernpartnern zusammenarbeiten in der Schule und auch die anderen Schüler fragen. Hm. Wenn man Jahrgang 10 ist, ist es ganz praktisch, wenn man die 11er mal fragen kann, wie wir letztes Jahr schon gemacht haben.
Ja.
Und dann bereiten wir aber auch zusammen Vorträge vor, lernen für Tests dann am Ende auch. Natürlich werden die Sachen auch geprüft, also es ist jetzt nicht so, dass wir alles hier so locker flockig machen, ohne Tests, aber das ist gar kein Problem. Also, das ist einfach so ein Abschlusstest, wo man so ein bisschen gucken kann, was hat man gelernt. Und dann geht das natürlich auch mit in die Bewertung ein. Noten gibt es ja ab Jahrgang 9 dann zum ersten Mal. Und ja.
Wenn du jetzt auch schon sagst, es gibt auch Tests, die sozusagen die Leistung abfragen, ist das dann auch so, dass man davor nervös ist und dass da Druck herrscht und man sagt, okay, jetzt muss ich das Wissen abrufen und alles da haben. Wenn nicht, habe ich verkackt? Oder wie fühlt sich das an, wenn man so einen Test bei euch schreibt?
Also ich kann nicht sagen, dass man nicht nervös ist. Also ich glaube, das gibt's gar nicht. Tatsächlich war es aber bei mir ein bisschen anders. Also in der 7. und 8. Klasse, wo du keine Noten kriegst, kriegst du halt eine Leistungsrückmeldung nach dem Test. Und da ist der Druck halt wahnsinnig gering, weil es geht einfach nur darum, dass du das Thema abschließt. Und das war damals für mich gar kein Problem. Und das hat mir auch total gut gefallen, weil ich kam von der Grundschule, wo es schon Noten gab. Und dann hatte ich erstmal 2 Jahre wieder keine Noten. Und das war für mich sehr angenehm so. Und dann, also es herrscht schon so Druck ab und zu und das ist, glaube ich, auch völlig normal. Aber die Lehrer versuchen einem immer den Druck rauszunehmen. Ich glaube, ganz viele Schüler machen sich auch selber so Druck. Aber was ich immer sehe, an unserer Schule stehen Noten auf gar keinen Fall an erster Stelle. Es wird, wenn es schlechte Noten gegeben hat, wird darüber geredet, was ist passiert. Also wieso war es so? Lag es vielleicht an dem Tag? Also hatten wir einen schlechten Tag oder so? Oder muss man einfach noch mal ein bisschen üben? Und dann geht man halt daran und versucht, den Stoff nachzuholen oder irgendwie Übungen zu finden, damit es besser klappen kann.
Okay. Und genau, du hast auch schon gesagt, ihr arbeitet ziemlich selbstständig. Das bedeutet, die Lehrkraft, so eine Unterrichtsstunde läuft jetzt, wie läuft die eigentlich ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Der Lehrer kommt rein und sagt, heute machen wir das, oder macht jeder an seinem Zeug weiter? Wie ist das?
Also am Anfang gibt es meistens so einen kleinen Check-in und alle kommen zusammen und manchmal machen wir auch die ersten 15, 20 Minuten irgendwas als Klasse zusammen, als 10er, 11er Jahrgangsbestimmungsklasse zusammen und beantworten irgendwelche Fragen, wenn es irgendwelche Themen auch gerade gibt aus der Politik oder so, machen wir das auch manchmal, wenn es zum Thema passt. Oder es gibt halt einfach so einen kleinen Einstieg, damit man so in das Fach reinkommt. Und dann ist aber relativ schnell so, dass alle Leute sich ihre Karteikarten und ihre Bausteine holen und dann anfangen zu arbeiten. Und dann sitzen wir zum Beispiel an Gruppentischen und arbeiten halt einfach. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wir sitzen jetzt nicht klassisch mit dem Blick nach vorne an die Tafel, sondern wir sitzen auch zum Rücken oder zum Fenster. Also wir sitzen Richtung Fenster oder mit dem Rücken zum Lehrer, also oder zur Lehrerin.
Ja, okay. Ich bin selber auf eine konventionelle Notenschule, nenne ich sie jetzt mal, gegangen und ich kenne auch schon seit meiner Kindheit eben diese alternativen Schulformen wie Montessori oder Waldorf. Und jetzt habe ich deine Form kennengelernt, die du sagst, schon seit den Ende der 90er Jahren eigentlich entwickelst. Warum hat sich auf dem großen Ganzen so wenig verändert, deutschlandweit? Warum ist so viel der normalen Schulen immer noch so, wie sie seit 100 Jahren ist?
Also wir haben, also die Schule, die mir vorschwebt, mir schwebt ja die Abschaffung der Schule vor, letztendlich
okay.
hin zu Bildungslandschaften. Also die Idee geht noch ein bisschen größer und ist noch ein bisschen weiter. Wir kennen alle die alte Schule. Und es fällt den Menschen unglaublich schwer, darüber hinauszuwachsen, also völlig neue Bilder zu entwickeln, sowas wie Herausforderung, sage ich jetzt mal. Das gab es ja vorher nicht. Und da brauchen die Menschen quasi Beispiele, Bilder. Wir machen ja sehr viel Lehrerfortbildung in der Berliner Schule, erreichen total viele Leute und dann sagen die, was, sowas darf man, wir wollen auch. Also die Bilder fehlen. Die alten Schulbilder haben sich so kollektiv eigentlich in den Kopf gesetzt. Das ist das eine. Die Eltern können sich auch erstmal nichts anderes vorstellen als vielleicht kleinere Klassen und einen schöneren Schulhof und solche Sachen. Das ist ja aber die Verbesserung der alten Schule. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Bilder verbreiten, so wie du das auch mit versuchst, weil jetzt ist die Zeit nämlich reif, dass die wirklich auf so Nährboden fallen, weil viele, viele spüren, dass etwas Grundsätzliches nicht stimmt. Dann ist es in Deutschland sehr, sehr schwer. Man braucht so eine Vision, ja, an die man sich anknüpfen kann. Und durch den Föderalismus in Deutschland ist es unglaublich schwer, eine Vision zu entwickeln, weil diese verschiedenen KultusministerInnen gepolt sind, gute Bildung an PISA festzumachen und am Ranking. Ja, wir stehen da auf Platz 3, also haben wir das beste System.
Ja.
Norwegen oder so ist das anders. Die haben jetzt Phänomenlernen beschlossen, so eine Art Projektlernen, ja, und dann wird die ganze Schule umgestellt, dann wird die Lehrerausbildung umgestellt, die Lehrerfortbildung, dann fließen da Gelder rein. Das ist hier nur in einem einzigen Land möglich. Weil die KMK, die Kultusministerkonferenz, ist ausgerichtet auf ein Abitur für alle zur gleichen Zeit genau dasselbe. Also auf das Gegenteil von dem, was eigentlich angesagt wäre. Das ist die zweite Schwierigkeit. Die dritte Schwierigkeit ist, ein Schulleiter ist nicht so hat nicht so viel Macht, sage ich jetzt mal, wie vielleicht der Chef eines Unternehmens. Ja, der darf oft die Leute sich nicht aussuchen, die er einstellt. Er kann Leute, die absolut nicht passen und gegen das Leitbild arbeiten, entlassen. Die Finanzen sind oft kleinteilig zugeteilt und so weiter. Also die Schulen bräuchten eigentlich mehr Eigenständigkeit und auch mehr Autonomie über die Ressourcen, die sie bekommen. Und das vierte ist, ja, die Lehrerkonferenzen und diese wenigen pädagogischen Tage, ein pädagogischer Tag im Jahr, wie willst du da ein ganzes System transformieren? Also diese Schulentwicklung hat gar nicht so einen hohen Stellenwert, obwohl die Schulen dazu aufgerufen sind. Ist das nicht unterfüttert? Und wenn, dann nehmen die Schulen meistens sich für den Tag etwas vor, was ihnen unter den Nägeln brennt, wie jetzt meinethalben Digitalisierung, und sehen nicht so dieses ganz große Ganze.
Und
also es sind verschiedenste so Hemmnisse da.
Und wenn du jetzt zum Beispiel sowas sagst, wie die Schulleiter bräuchten mehr Autonomie, wer kann denen mehr Autonomie und mehr Entscheidungsfreiheit geben?
Das Gesetze im Kultusministerium.
Okay. Du hast eben auch noch angesprochen, du hast gesagt, eigentlich ist dein Ziel, Schule komplett abzuschaffen, hin zu einer Bildungslandschaft. Das verstehe ich nicht. Wie kannst du mir das erklären, was da die Vision ist?
Ja. Also dieses Wort Bildungslandschaft erscheint, ich sag vorher noch mal etwas anderes. Es ist klasse, dass das, wofür ich stehe oder wofür auch Schule im Aufbruch steht, im Moment bildungspolitisches Programm ist. Wir haben ja die 17 globalen Ziele. Wir haben Ziel Nummer 4, Quality Education. Und wir haben in Deutschland etwas, das nennt sich Nationaler Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das heißt Schule komplett neu denken. Auf Ökologie ausrichten, auf andere Werte, auf die zentralen wichtigen Themen und so weiter. Und auch die UNESCO hat nochmal ein ganz tolles Programm gerade rausgebracht, was Freiräume für die Schüler fordert, damit sie Neues ausprobieren können, neues Handeln, neues Verhalten und so weiter. Und die und dieses Wort Bildungslandschaften kommt auch immer darin vor. Und meine Vorstellung ist so, dass es zwar noch so etwas gibt. Ich suche auch einen neuen Namen für Schule, weil wenn das Wort Schule fällt, haben wir alle Klassenzimmer, Flure, vorne der Lehrer, alles solche Bilder direkt im Kopf. Also Lernorte, du brauchst etwas, als ich nenne das Basislager. Ja, als Basislager, wo man sich trifft, wo man auch weiß, hier diese Community, wir gehören hier zusammen. Und wo man dann schaut, was interessiert mich? Von wem kann ich etwas lernen? Also ich kann natürlich von einem Förster am besten etwas über Bäume und den Wald lernen, viel besser als aus dem Biobuch. Ja? Oder von jemand aus einem Unternehmen, die mit Design Thinking arbeiten. Wenn da mal die Jugendlichen an die Methode rangeführt werden, ist das viel besser, als wenn Lehrer sich das jetzt aneignen und aus zweiter oder dritter Hand da jetzt anfängt. Ja, also wir haben wahnsinnig viel Expertise von Menschen, die brennen für etwas. Und wenn wir dafür jetzt die Räume haben in der Schule, dass das alles rein darf, also dazu musst du dann diesen Stundenplan und so aufheben, dann können Kinder und Jugendliche sich zusammentun, auch in Gruppen, und etwas in der Welt bewirken, das wieder mit in dieses Basislager bringen, mit den anderen teilen und so weiter. Also dass LehrerInnen werden gebraucht, auch als Prozessbegleiter für diese große Aufgabe, aber nicht mehr, um Wissen zu vermitteln, was inzwischen andere besser können. Und sie sind ja auch nie auf dem neuesten Stand und das brauchen sie auch nicht, weil es gar nicht möglich ist. Und das geht von der Feuerwehr über alles, was in der Stadt, die Stadt als Schule, als Lernort, was da alles da ist, wo ich mich dann auch sinnvoll einbringen kann. Und diese wahnsinnige Menge an Kindern und Jugendlichen, wir haben ja ungefähr 10 Millionen SchülerInnen, die sich da rumlangweilen, die könnten für verschiedene Ämter, könnten die auch mal in so einem Oberstufenkurs Umfragen machen, die auswerten und so weiter und so fort, Dinge in der Stadt verändern, die Kommune mithelfen, nachhaltig zu gestalten und so weiter. Das ist dann die Bildungslandschaft. Es bleibt so ein Kern, meine Kerngruppe, wo ich Vertrauen habe, wo ich zugehöre. Und dann gibt es eben die verschiedensten Projekte. Und der erste Schritt, den wir jetzt von Schule im Aufbruch in die Richtung machen, ist der Friday. Wir haben jetzt als neues Lernformat den Friday eingeführt, 4 Stunden mindestens die Woche, wo die Kinder und Jugendlichen ihre Themen einbringen, sich Wissen aneignen über Experten oder auch über Filme, über das, was man im Netz findet. Dann ins Handeln gehen und sich dann um die Schule herum diese Expertenbildungslandschaft auch aufbaut.
Okay, also ein bisschen eine Möglichkeit, irgendwas zu lernen, was man sich vorgenommen hat zu lernen oder was man interessant findet? Oder was ist der Friday sozusagen?
Ja, also beim Friday ist es ein bisschen eingeengter. Da geht es darum, um die SDGs und um die Zukunftsthemen. Und für was interessiere ich mich? Das ist ja ein sehr breites Feld. Aber da geht es jetzt nicht nur um Interesse und Wissen und rumtüfteln, sondern auch, wie kann ich jetzt die Welt damit verändern? Weil laut UNESCO ist jetzt auch der Sinn von Schule, lernen, die Welt zu verändern. Ja?
Sehr wichtig, so, ja.
Du könntest einen zweiten Tag einrichten, wo du sagst, und dann darüber hinaus. Also vielleicht möchte auch jemand eine Modelleisenbahn bauen auf höchstem Niveau oder, ja, kann ja auch sein, oder frag mich nicht, erforschen, da irgendein Tier erforschen oder so. Das kann man noch extra machen. Der Friday dient dem Wissenhandel-Netzwerken. Okay.
Also es ist von Grund auf eigentlich eine Idee, die viel mehr an Nachhaltigkeit angelehnt ist, jetzt also im ökologischen Sinn Nachhaltigkeit, aber auch in dem Sinne zu sagen, wie kann man nachhaltig lange Leute eigentlich ja sich helfen, sich selber zu helfen, sich selber auszubilden so ein bisschen. Ich würde gerne noch auf zwei Dinge eingehen, und zwar ist das einmal das Fach Verantwortung, von dem wir kurz geredet haben, und auch von der Herausforderung. Das ist quasi die Möglichkeit für Schüler, wirklich nochmal eigene Projekte zu begleiten, oder was genau bedeuten diese beiden Begriffe, weil die finde ich super interessant in dem ganzen Konzept.
Also beim Fach, ich setze Fach natürlich in Anführungsstrichen, es ist nicht so wie so ein Schulfach, aber es steht fest im Stundenplan, Projektverantwortung, sagen wir dazu. Und das bedeutet, die Kinder und Jugendlichen bekommen 2 Stunden geschenkt und suchen sich alle eine soziale oder ökologische, verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen. Mhm. Also wir hatten damals in Essen in der 5. und 6. Klasse so einen Projekttag die Woche und haben auch immer im Gemeinwesen Sachen gemacht. Und dann kamen die Kinder und sagten, wir brauchen die Lehrer gar nicht, wir können auch alleine gehen. Und die Erwachsenen schrien alle auf, ihr seid zu klein. Und die haben sich aber durchgesetzt mit einem Jahr. Die Klassenlehrer gehen die auch besuchen da an ihren Orten, wo sie arbeiten. Und danach war klar, die sind überhaupt nicht zu klein. Und die Pubertät ist genau richtig, dass ich da mal was Vernünftiges tue und was Sinnstiftendes. Ja, was machen die? Die sind total kreativ. Also viele machen was in Kindergärten oder Grundschulen mit alten Leuten, mit Flüchtlingen, pflanzen Bäume, betreuen Kinderspielplätze, machen große Kinderfeste auch oder. Also total viel. Da findet man auch eine Menge zu im Netz. Und dadurch, dass wir auch früher schon viele Vorträge gehalten haben auf Tagungen und so weiter, hat sich die Idee verbreitet. Und ist jetzt auch von Schulen, von etlichen Schulen schon übernommen worden. Ja. Und Herausforderung hat noch ein bisschen anderen Fokus. Also ist insofern eine Steigerung, sage ich jetzt mal, ohne dass es um Vergleich oder sowas geht. Bei Verantwortung bleibst du ja in deiner Kommune und gehst auch abends nach Hause oder am Ende deines Projektes und schläfst zu Hause. Und bei Herausforderung gehst du manche machen es eine Woche, wir machen es 3 Wochen, bist du 3 Wochen weg von deinem Heimatort und auch von deinem Elternhaus. Viele sind zum ersten Mal weg von zu Hause und musst überleben, indem du dann auch vorher dir eine Herausforderung suchst, etwas, was dich und die Gruppe herausfordert. Das kann sein, wir wandern 300 Kilometer oder wir fahren mit dem Fahrrad oder auf dem Wasser sind wir unterwegs, wir bauen Floß und fahren dann von dort nach da. Sehr unterschiedlich, gibt auch sehr viele kleine Filmchen zu im Netz. Wir wandern über die Hohe Tatra oder. Und der Clou ist jetzt, dass man nur 150 Euro zur Verfügung hat für die 3 Wochen. Das sind 5 Euro am Tag, aber für alles. Also wer jetzt nach Südfrankreich fahren will, muss dann sehen, dass er da auch dahin kommt mit dem Geld und mal vorher vielleicht 7-mal umsteigen und immer so Billigflüge nehmen oder. Und dann kannst du dir auch keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten und musst dann anklingeln bei fremden Leuten, ne, oder bei Kirchengemeinden oder beim Bürgermeister oder. Hallo, können wir in Ihrem Garten zelten oder so? Und so lernen die, sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden. Mhm. Und die erste Erfahrung bei der ersten Herausforderung bei allen, die kommen wieder und sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Schon dafür lohnt sich Herausforderung. Und dann werden Reibekuchen gebacken und dann sagen die Leute, wie war es, sowas macht ihr an eurer Schule? Ich will auch noch mal zur Schule gehen. Also in so kleinen Dörfern ist das manchmal
Thema.
Und ist total gut. Und natürlich gibt es auch Konflikte in der Gruppe und du kannst nicht abhauen und sagen, ihr könnt mich jetzt mal. Also die lernen echt, da im Team umzugehen. Dann gibt's auch mal Durchhänger, es regnet 4 Tage, alles ist klatschnass, oh, ich habe keine Lust mehr. Aber dieses Durchhalten und dann nach 3 Wochen tatsächlich zu sagen, wow, wir haben es geschafft. Und manchmal scheitert man auch auf der Herausforderung insofern, als irgendwas passiert, was man nicht eingerechnet hat und der Plan nicht eingehalten werden kann. Und so müssen die neu planen und merken, boah, wow, scheitern ist ja gar nicht schlimm. Wir haben eine neue Idee, manchmal ist sie sogar noch besser. Und so lernst du damit umzugehen. Wenn du dich auf die Wiese setzt und jammerst, dann sitzt du dann noch um 4 Uhr nachts. Und insofern hat Herausforderung, also der Umgang mit Ungewissheit, du weißt nie, wo du schläfst, was passiert. Risikobereitschaft lernst du, Mut, Teamfähigkeit, Vertrauen in die Gruppe, Beharrungsvermögen, also alle diese Metakompetenzen, die heute so hochgehalten werden, die du in einem normalen Unterricht nicht nur nicht lernst, sondern da bist du aufs Gegenteil erzogen, würde ich da sogar sagen.
Das ist total interessant. Vor allem so ein Punkt wie Scheitern und auch irgendwie, wie gehe ich im Moment mit der Situation um? Das ist alles was, glaube ich, viele selbst erwachsene Menschen gar nicht lernen, wenn man dann irgendwie von der Schule zum Studium in die Festanstellung kommt und dann eigentlich die ganze Zeit in diesen gelenkten Bahnen ist und auch immer totale Panik vom Scheitern und vielleicht auch vor einer Selbstständigkeit oder sowas hat. Das finde ich total cool und wichtig, dass sowas, also dass es dafür ein System gibt, dass man das überhaupt lernen kann.
Ja, also dazu kommt noch, muss ich noch etwas sagen. Du lebst ja, ich mache jetzt den kleinen Bogen auch zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Einmal brauchst du dafür ja Menschen, die an sich glauben, die lösungsorientiert denken und so weiter. Und du lernst aber auch auf Herausforderungen eine Beziehung zur Natur aufzubauen. Du bist in der Regel die ganze Zeit bei Wind und Wetter und Sternenhimmel und so immer draußen. Und du lebst total reduziert. Du hast eben keinen vollen Kühlschrank, nicht immer eine Dusche oder Toilette. Und wenn die Jugendlichen dann nach Hause kommen, sind die so dankbar für alles das, was man vorher als selbstverständlich gehalten hat. Und das ist eine ganz andere Perspektive, die man da erlebt.
Mit was für einem Alter macht man die Herausforderung?
Bei uns mit 13 erste Mal, dann mit 14, dann mit 15. Also wenn die in der 8. Klasse sind, in der 9. und in der 10.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da sicherlich einige Eltern gibt, die da auch Angst vor haben. Die müssen ja wahrscheinlich auch ein bisschen dazu erzogen werden, zu sagen, ist okay, ihr Kind schafft das.
Die werden eingebunden, da haben wir die verschiedensten Elemente dann schon. Und wir haben auch eine SOS-Elternschule, also Eltern für Eltern, ruf nicht dein Kind an. Die gehen jetzt ja auch ohne Handy. Achso, ich habe noch etwas vergessen, etwas Wichtiges. Es geht jemand mit, der über 18 ist. Die Person, also und da haben wir, oder die Schulen, die das machen, wir haben ja jetzt so an die 50 Schulen, die das machen inzwischen. Es wird auch gerade ein Buch darüber geschrieben, also ein Forschungsbuch. Wir haben da Kooperationen mit Universitäten, also mit angehenden Lehrern, Sozialarbeitern oder Erziehern, die genau auf Herausforderungen das lernen, was sie im Studium nicht lernen. Wie so eine Gruppe tickt, sich selber zurückzuhalten, sich selber in so ein Abenteuer zu begeben. Das wird vorbereitet, nachbereitet natürlich mit diesen Begleitern. Überhaupt wird die Herausforderung und auch Verantwortung immer wieder reflektiert.
Das waren schon mal ein paar super interessante Punkte zur Theorie von Herausforderung und Verantwortung. Und diese beiden Felder, da möchte ich jetzt direkt mal Jola fragen, wie das denn auch wirklich dann praktisch ausgesehen hat. Also was bedeutet das Schulfach Verantwortung und wie genau hat sie ihre Herausforderungen, die sie in der Schullaufbahn bisher durchlebt hat, erlebt? Was hat sie da gemacht und wie läuft das dann am Ende eigentlich wirklich?
Ja genau, also Verantwortung, das heißt Projektverantwortung, kurz PV. Dabei geht es darum, dass wir uns 90 Minuten in der Woche ehrenamtlich engagieren. Einfach so ein bisschen in die Welt kommen und neue Dinge entdecken und irgendwie auch lernen, dass man mit anderen arbeitet und nicht nur zur Schule geht.
Ja, wichtig. Genau.
Und das ist total cool. Also das es gibt schon ewig. Also es ist ja einer der Grundbausteine unseres Systems, würde ich immer sagen. Also ich war im ersten Jahr, als ich PV hatte, war ich im Kindergarten. Also ganz klassisch, die meisten fangen in der 7., 8. Klasse so mit Kindergarten an, weil es relativ einfach ist, da reinzukommen und zu sagen, hier bin ich, hier mache ich was so. Und dann gibt es immer wir müssen immer das dokumentieren, also das PV-Tagebuch führen. Da schreibt man erstens auf, wie viele Stunden man gearbeitet hat, was relativ einfach ist, wenn man das 90 Minuten die Woche macht. Dann schreibt man so ein bisschen auf, was man gemacht hat. Man kann das aber auch irgendwie künstlerisch dokumentieren. Man kann auch eine Mindmap malen, man kann Fotos einfügen, wie man das halt gerne möchte. Und genau, dann war ich eine Zeit lang im Anne-Frank-Zentrum in Berlin. Und habe da ehrenamtlich geholfen, also mit in der Ausstellung und so, Pakete gepackt und Flyer verteilt und Ausstellungsbesuche und Besucherservice und sowas. Das war auf jeden Fall auch mega cool und mega die tolle Erfahrung. Dann war ich ein Jahr in der Schule, also es gibt auch schulinterne PVs. Da war ich ein Jahr lang dann so Raumbeauftragte. Da haben wir uns so um die Gestaltung der Räume gekümmert, dass es auch alles sauber ist und so ein bisschen halt auf Ordnung geachtet. Jetzt ist ein bisschen besonders bei mir. Also jetzt habe ich keinen Standard-PV mehr, sondern ich engagiere mich ehrenamtlich im Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerks. Und das lasse ich mir gerade als PV-Stunden anrechnen, was ich mega cool finde. Also ich mache das jetzt schon seit einem Jahr so. Und das ist mega cool, dass so meine privaten Themen auch mit in die Schule tragen kann, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht noch, also mir noch ein Projekt aufhalsen muss. Es klingt immer so ein bisschen doof, aber mir nicht noch mehr Arbeit machen muss als die ehrenamtliche Arbeit, die ich ja eh schon mache. So,
also das ist was.
Und das ist super toll, dass das geht. Und dafür bin ich total dankbar, weil es macht mir Spaß und ich habe da Freude dabei.
Ja, also um das System zu verstehen, es gibt quasi PVs, die Schule dir anbietet und sagt, guck mal hier, der Kindergarten oder die Einrichtung oder in der Schule selbst kannst du deine Stunden ableisten. Aber du bist jetzt in dem Fall hinten gegangen, hast gesagt, hey, schaut mal Leute, ich engagiere mich hier, können wir die Stunden nicht einfach anrechnen?
Genau. Ja, genau, so habe ich das gemacht.
Cool. Das ist wirklich schön, dass das so flexibel und so einfach geht. Und zum Thema Herausforderungen, das ist ja ein Format, wo man raus in die Welt gehen soll. So hat zumindest die Margret Rasfeld mir das erklärt. Was genau hast du, also hast du das schon durchlaufen und was genau hast du da erlebt?
Ich habe das schon zweimal durchlaufen. Also eigentlich macht es jeder Schüler oder jede Schülerin dreimal. Jetzt ist leider letztes Jahr wegen Corona ausgefallen. Aber ich war jetzt zweimal auf Herausforderung. Tatsächlich ist es eigentlich so gestrickt, dass wir im Inland bleiben sollen, also in Deutschland uns eine Herausforderung suchen sollen, die uns selber herausfordert. In 4er bis 8er, manchmal auch 10er Gruppen. Also es ist ganz variable auch von Jahr zu Jahr, wie viel Begleiter wir haben, weil das sind ja oft Studenten, die in ihren Semesterferien oder so uns begleiten. Und ich war zweimal tatsächlich im Ausland. Einmal war ich in Österreich für die 3 Wochen und wir haben Straßenmusik gemacht.
Oh, cool.
Also die Klarinette und die anderen drei, mit denen ich damals unterwegs war, die haben Geige gespielt. Und dann haben wir halt jeden Tag so musiziert auf der Straße und haben natürlich damit auch Geld verdient. Aber das Geld durften wir nicht behalten. Das haben wir an soziale Projekte gespendet. Also wir haben den Betrag aufgeteilt auf uns 4 und dann durfte jeder entscheiden, wohin das geht, das Geld. Das war auf jeden Fall mega die coole Aktion und würde ich wahrscheinlich auch wieder machen. Also war auf jeden Fall mega cool. Und wir haben halt in evangelischen Gemeindehäusern geschlafen.
Okay, also ihr hattet irgendwo Kontakt und Anlaufstellen, wo ihr wusstet, da können wir, ich weiß nicht, umsonst oder für kleines Geld übernachten dann?
Ja, genau. Also Also die Planung macht ja jede Gruppe selber. Also die Planung beginnt so ein halbes Jahr vorher und dann wird alles geplant. Also von Übernachtungen, Zugtickets, wenn man Fahrrad fährt, Fahrradkarten, Wanderkarten, Rucksäcke, Fahrräder. Mhm. Also es muss nicht alles selber geplant werden. Wir kriegen Unterstützung von, also bei Coaching-Gesprächen bekommen wir Unterstützung, aber da werden eher nur Vereinbarungen getroffen, bis wann wir was gemacht haben müssen. Mhm. Wird so ein bisschen darauf geguckt, dass wir im Zeitplan bleiben, aber da wird uns nichts abgenommen. Also es wird nicht irgendwo für uns angerufen, sondern wir müssen es alles selber machen oder E-Mails schreiben oder so.
Hm. Genau. Okay. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem coolen Projekt. Das war das erste Mal, dass du das gemacht hast?
Ja, genau. Und dann gab es noch ein zweites Mal, das war dann 2018, ja genau. Da war ich dann 3 Wochen Fahrradfahren mit ein paar anderen Mädels und wir sind tatsächlich, weil wir nicht so viel Geld haben, ach so, sollte ich vielleicht noch sagen, wir haben 150 Euro pro Person für die 3 Wochen. Das klingt jetzt erstmal so, okay, viel Geld für 3 Wochen, aber wenn man dann irgendwie Zugkosten abzieht und Fahrradkarten und vielleicht auch noch Übernachtungskosten, dann
und Essen?
Ist das nicht mehr so viel.
Ja.
Genau, und weil wir natürlich nicht das Geld haben, mit den Fahrrädern irgendwie IC zu fahren oder geschweige denn irgendwas anderes zu machen, muss man natürlich meistens das Quer-durchs-Land-Ticket kaufen. Und wir sind damals in Karlsruhe gestartet. Das heißt, von Berlin nach Karlsruhe ist ja auch eine Strecke. Wir sind 6 Mal umgestiegen und sind 12 Stunden dahin gefahren.
Von Berlin nach Karlsruhe habt ihr 12 Stunden gebraucht?
Ja, das war eine Herausforderung. Auf jeden Fall. War schon die erste Herausforderung am ersten Tag, wenn man so will. Genau, dann hatten wir in Karlsruhe eine feste Übernachtung, die wir vorher geplant hatten. Und dann sind wir einfach losgefahren. Also wir hatten einen Plan, wo wir hinwollen und an welchem Datum wir wieder zurück sein müssen, an dem Ort, wo unser Zug fährt. Aber so genau geplant hatten wir als Route nicht, weil wir wollten halt gucken, schaffen wir an einem Tag vielleicht nur 60 Kilometer, manchmal nur 50, manchmal nur 40, manchmal 80, manchmal 90. Das wussten wir vorher nicht. Wir wussten auch nicht, wie die Gruppendynamik funktioniert beim Fahrradfahren. Das ist ja auch nochmal ein bisschen schwierig, ob wir vielleicht Pausentage brauchen werden, so. Also das kannst du ja alles vorher nicht planen. Also wie ob jemand vielleicht auch einen Fahrradunfall hat, dann muss man natürlich 2-3 Tage sich ausruhen oder so. Aber bei uns hat es tatsächlich geklappt. Wir hatten dann zwischendurch ein bisschen Schiss, weil wir sind erst am Rhein runtergefahren bis Neuenburg am Rhein. Und dann sind wir nach Frankreich abgebogen und wieder zurück durch die Vogesen nach Saarbrücken. Das war eine Tour, ein bisschen Berge und so. Hatten wir irgendwie nicht so gerechnet, aber gut. Und tatsächlich ging es dann immer besser. Also es gab dann so Tage, wo wir richtig viel Fahrrad gefahren sind. Es gab auch Tage, wo wir irgendwie nicht so viel Bock hatten. Und dann haben wir es nicht so viel gemacht. Aber am Ende mussten wir dann schon sehr genau durchrechnen, wie viel wir jetzt fahren müssen, damit es nicht am Ende zu stressig wird. Genau.
Cool.
Und sonst war es so, wir sind dann irgendwann, haben wir so meistens gegen 17, 18 Uhr entschieden, so, wir fangen jetzt langsam an, mal nach einer Schlafunterkunft zu suchen oder zu fragen und dann stehst du halt in so kleinen Orten und dann bist du so, klingelst du überall oder an manchen Häusern und bist so, hey, wir sind Jugendliche aus Berlin und wir machen gerade eine Fahrradtour und manchmal ein bisschen komisch, aber da muss man es halt erklären und sagen, was man hier macht und dann sehen die Leute, die meisten Leute sind auch total freundlich, also wir haben ganz viel in Gärten gezeltet. Aber bei ein paar Leuten haben wir auch drin geschlafen und du freust dich dann mittlerweile, wenn du zum Frühstück eingeladen wirst oder auch zum Duschen. Das kann man sich sonst auch so als normaler Schüler nicht vorstellen, dass man sich darüber freut, aber das sind pure Glücksgefühle, wenn du dann nach 2 Tagen Fahrradfahren wieder duschen kannst.
Das glaube ich, ja. Das glaube ich.
Ja. Ja, und bei der Herausforderung ist es so, dass es immer verschiedene Aufgaben gibt. Also es gibt so einen Navigator, der so ein bisschen für Karten und sowas zuständig ist. Dann gibt es einen Finanzwart oder jemand, der für die Finanzen zuständig ist, der auch immer dann die Bons durchrechnet, also wenn man einkaufen war, damit man genau noch weiß, wie viel Geld man hat und ob man auch mal was gönnen kann. Obwohl wir uns eigentlich die ersten 2 Wochen von Nudeln ernährt haben und dann es uns nicht mehr geschmeckt haben und dann haben wir uns von Reis und Couscous ernährt.
Ja, ein bisschen Abwechslung also mal reinbringen.
Essen jetzt nicht, aber ja.
Ja, okay. Cool, das ist auf jeden Fall, ich find's total inspirierend, total beeindruckend. Gab es denn auch mal unangenehme Situationen auf diesen Herausforderungen? Weil das kann ich mir schon auch mal vorstellen, wenn man so viel, also das ist zumindest die Sorge, die ich sofort hätte, wäre so, wow, wenn man so viel Kontakt mit fremden Menschen hat, gibt es da auch Situationen, wo man denkt, das war nicht so cool?
Also mir fällt jetzt gerade tatsächlich nichts ein, aber also in Salzburg, da hatten wir ja nur mit den zwei Gemeinden Kontakt, da war jetzt nicht so viel mit Kontakt. Und sonst dann auf der Fahrradtour gab es eher immer positive Momente, also wo Leute uns Sachen geschenkt haben, wo Leute hier und da und wollt ihr noch das und sollen wir für euch einkaufen gehen, wollt ihr...
Cool.
Also Leute haben uns, und einmal wurde uns sogar die Wäsche gewaschen, wo das war, also... So, das war auch so ungefähr auf der Hälfte der Fahrradtour. Es war schon ziemlich cool.
Das ist echt beeindruckend. Ja. Cool. Und habt ihr dabei auch eine Betreuungsperson dabei oder seid ihr als Jugendliche dann alleine?
Nee, wir haben auf jeden Fall eine Betreuungsperson dabei. Die ist aber nicht da, um uns zu behüten und zu beschützen, sondern sie soll, also natürlich ist sie als Absicherung dabei so. Also wenn es irgendwas Lebensgefährliches geben sollte, dann sollte sie natürlich eingreifen. Hm. Aber sonst soll sie als ganz normales Gruppenmitglied gewertet werden, die das gleiche Stimmrecht hat und also so bei was man jetzt macht oder so. Genau.
Und ist das eine Lehrkraft oder ist das... Sorry, sag nochmal. Genau.
Also sie darf sich sonst auch nicht einmischen. Also sie darf jetzt nicht sagen, wenn wir auch schon 10 Kilometer in die falsche Richtung gefahren sind, dass wir in die falsche Richtung fahren.
Okay.
Selber drauf kommen.
Ja.
Ja.
Und das ist eine Lehrkraft oder ist das ein älterer Schüler oder eine Schülerin oder was ist das für eine Person?
Also eigentlich sind es eher Studenten, die gerade damit so einen Praktikumsschein machen können, also den Juleika-Schein, können sie sich damit anrechnen lassen. Genau, also es sind hauptsächlich Studenten. Es gibt ab und zu auch Lehrkräfte und ab und zu auch ältere Schüler, die das Projekt schon gemacht haben. Aber die meisten älteren Schüler sind ja dann auch gerade in der Abiturphase oder vielleicht schon durch und machen irgendwie eigenes Ding so.
Ja, okay. Ja. Cool.
Ja.
Ich finde das so schön und so interessant, weil ich glaube, mir geht es zumindest so, dass ich eine grundsätzliche Skepsis gegenüber fremden Menschen habe und ich glaube, so ein Erlebnis hilft total dabei, einen gesunden Optimismus zu gewinnen darüber, dass Menschen eigentlich im Herzen gut sind, was ich immer glauben möchte, aber so häufig dann halt eben, ja, dann doch irgendwo so eine interne Skepsis und Angst habe. Deswegen finde ich das ein total cooles Projekt. Was mich noch interessieren würde, und da gab es auch Fragen unter dem TikTok-Video, was ich über die ESBZ gemacht habe, ist so, das klingt alles so gut. Gibt es davon irgendwelche Nachteile? Gibt es Dinge, wo du dir wünschen würdest, das könnte noch besser oder anders sein? Oder ich habe Freunde auf einer konventionellen Schule, bei denen ist das so, das wünsche ich mir manchmal. Hast du auch Kritik an der Schulform, auf die du gehst?
Also ich finde, also natürlich gibt es auch in uns, unter unseren Freunden und Klassen hier Kritik an sämtlichen Sachen, die es irgendwie zu tun gibt. So. Also ich würde sagen, unsere Schule ist sehr, sehr spontan, auch was Ansagen angeht und was Planung angeht. Mhm. Aber das hat auch für mich Vor- und Nachteile. Also manchmal weißt du halt nicht, also unser Unterrichtsbeginn ist immer um 8.30 Uhr, wenn wir Schule haben, also relativ spät. Alle Schulen sonst fangen ja meistens so um 8 an. Aber manchmal haben wir auch nur so, wenn wir Projekttage haben, zum Beispiel wissen wir das ab und zu vorher nicht, dann haben wir erst um 9 Unterricht, so, dann bist du halt eine halbe Stunde früher da, ist dann so doof und da beschweren wir uns auch, dass wir hätten länger schlafen können und so. Aber
ja. Kennt, glaube ich, jeder.
Also ich finde, das ist irgendwie kein, also für mich gibt es keinen grundlegenden Punkt, den ich ändern würde. Also ich würde vielleicht ändern, was mich auch jetzt gerade in der Distanzzeit irgendwie ein bisschen stört. Also stören ist auch zu viel gesagt, aber wir haben ja Tutoren, also eine von unseren beiden Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer ist noch mein Tutor, also so ein bisschen wie an der Uni. Mit dem haben wir alle 2 oder 3 Wochen ein Gespräch, wo es so ein bisschen darum geht, wie kommt man voran, so ein bisschen Feedback auch bekommen kann, auch von anderen Lehrkräften und auch, man kann auch über Privates reden, so, das ist voll cool und so, aber dafür ist halt nicht so viel Zeit, also offiziell eingeplant sind, wenn man alle 2 Wochen hat, so 10 Minuten. Mhm. Und manchmal reicht das völlig. Für manche Schüler ist es auch schon zu viel. Für manche Schüler würde ich sagen, ist es vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Aber ja, genau, manchmal würde ich mir mehr Zeit wünschen und manchmal würde ich mir auch weniger Stress wünschen für uns Schüler und für die Lehrer, weil ich habe manchmal das Gefühl, so, wenn die Lehrer gestresst sind, sind wir Schüler auch gleichzeitig gestresst. Aber ich glaube, das ist auch einfach der Situation gerade geschuldet und ja.
Gehst du gerne zur Schule?
Ja. ja, also es gibt immer, es gibt fast immer ein Fach oder eine Person oder auch manchmal eine Lehrperson, auf die ich mich freue oder auf die ich mich freue, mit der Unterricht zu haben. Und ich finde, das ist schon ein großes Geschenk für mich, dass ich gerne zur Schule gehe. Und jetzt auch gerade im Online-Unterricht ist es zwar anstrengender, würde ich sagen, aber es ist alles irgendwie in Maßen. Und wenn ich hier mitbekomme, wie andere Schulen ihren Online-Unterricht regeln, und zwar nur mit Aufgaben, dann denke ich, an der SWZ sind wir ziemlich gut aufgestellt, weil wir sind mit Videokonferenz mit den Lehrern verbunden. Wir haben eigentlich zu jedem neuen Unterrichtsblock haben wir am Anfang einmal Online-Check-In, wo wir uns so melden können. Und wenn wir Fragen haben, sollen wir fragen. Und die Lehrer sind eigentlich auch immer die 1,5 Stunden des Fachs erreichbar und können sie fragen, wenn was los ist. Und das finde ich total schön. Und wir benutzen schon vor Corona, also schon vor März, haben wir eine digitale Plattform benutzt zum Aufgaben hochladen und auch Videos hochladen und so. Und das funktioniert einfach super. Und wenn ich dann so die anderen sehe, die irgendwie bei Lernraum Berlin oder Moodle oder so festhängen, da bin ich immer ganz glücklich. Mit unserer Plattform.
Das ist ja bei uns auch nochmal cool, so ein aktuelles Update zu bekommen, wie das gerade bei euch abläuft, weil das ist, glaube ich, ja gerade auch eine große Herausforderung, weil gerade jetzt braucht man eine gewisse Selbstständigkeit und eine gewisse, ja, dass Schüler und Schülerinnen einfach da selber ihr Ding durchziehen können.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich bin immer total überrascht, so, also ich finde, wir sind als Klasse oder auch als Schulgemeinschaft, wir stärken uns gegenseitig und das schaffen wir auch und wir versuchen dankbar zu sein und das finde ich irgendwie total wichtig und es klappt bestimmt auch nicht immer und nicht perfekt, aber wenn ich so erlebe, wie wir so miteinander umgehen, finde ich das irgendwie total angenehm und total schön.
Okay. Genau. Wenn das jetzt Eltern, Schüler, was auch immer hören und die sagen, wow, ich möchte unbedingt gerne auch mein Kind auf so eine Schule schicken. Erstmal, wie finden die solche Schulen deutschlandweit und gibt es irgendwelche Aufnahmekriterien? Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig viele Bewerbungen wahrscheinlich Jahr für Jahr gibt für so eine Schulform.
Ja, also die guten Schulen sind in der Regel ja Gemeinschaftsschulen oder, wie heißt das, integrierte Gesamtschulen oder so, da gibt es immer einige in jedem Bundesland, die wirklich anders sind. Und die sind immer ausgebucht. Also da ist es sehr schwer, drauf zu kommen. Die haben in der Regel mehr Bewerber, als sie nehmen können. Ne? Und wenn die dann voll sind, sind die voll. Und wenn man dann mal die Schule wechseln will, sind die guten Schulen in den Städten alle voll. Herausforderungen machen Schulen manchmal auch ein bisschen unterschiedlich, manchmal nur einmal im Jahr, nur einmal in der SEC 1 oder manchmal nur 2 Wochen oder so. Es gibt eine Website, die heißt also Herausforderungen, da hat einer, der sich dafür interessiert hat und als auch die auch begleitet hat und da auch seine Masterarbeit drüber geschrieben hat, der hat ein Start-up gegründet zur Herausforderung, um auch Schulen darin zu unterstützen, das aufzubauen. Und die Herausforderungen einfach machen, heißt das Start-up. Das liegt jetzt gerade ein bisschen brach, weil im Moment wegen Corona kannst du ja diese Herausforderung, da musst du dir etwas anderes überlegen, vielleicht Tagesherausforderung oder so, kannst jetzt die Schüler hier nicht durch die Gegend schicken. Aber an denen könnte man sich wenden oder auch an Schule im Aufbruch. Wir relaunchen gerade die Website, die müsste morgen online gehen und da stehen auch immer Ansprechpartner für die verschiedenen Aktionsbereiche und Elemente, für die wir Unterstützung anbieten können oder auch Schulen benennen können.
Okay, also Schule im Aufbruch ist die Website, wo man auch mehr Infos und mehr solcher Schulen finden kann.
Richtig.
Genau, okay. Richtig. Und wenn es jetzt da draußen Schüler und Schülerinnen gibt oder Eltern, die sagen, das ist total toll, ich möchte, dass mehr solcher Schulen überhaupt existieren, wie kann man, was sollte man, was sind die nächsten Schritte, wie können wir quasi so eine Art Schulreformation in Deutschland in so eine Richtung anstoßen?
Ich würde erstmal sagen, positiv erzählen, erzählen, erzählen. Weil wir sprechen immer negativ über Schule, das macht keinen an. Und einfach sagen, wow, es geht auch anders und das gibt's und so. Also verbreiten. Die Idee ist noch zu wenig verbreitet. Auch Social Media und so haben wir bisher auch noch gar nicht, ich selber auch nicht, noch gar nicht ausreichend genutzt. Weil immer, wenn ich irgendwo bin, sind alle begeistert. Das Zweite ist, in der eigenen Schule einfach zu gucken, mal ein paar Leute einzuladen und zu sagen, ich habe da dies und jenes gehört, wie erlebt ihr eigentlich Schule, sollen wir hier mal was angehen? Also nicht alleine, sondern zu gucken, wen kann ich noch mitnehmen? Und dann versuchen, die Schulleitung ins Boot zu kriegen und dann sich anbinden, also dann auch tatsächlich mal schauen, wow, es gibt den nationalen Aktionsplan, der ist ja von der Kultusministerkonferenz verabschiedet, den kennt überhaupt kein Mensch. Weil die Medien immer nur über Digitalisierung jetzt sprechen. Ne? Mann, das ist ja bildungspolitisches Programm. Da gibt es sogar in den Ministerien Leute für, die da Ansprechpartner sind und so. Dann ist man so ein bisschen raus aus der Nummer, wir machen hier was Falsches oder was man nicht darf. Ja, und dann vielleicht auch Seminare mitmachen. Wir haben jetzt auch umgestellt bei Schule im Aufbruch, haben jetzt auch ein großes digitales Barcamp gemacht. Und dann den Schulleiter, Schulleiterin gewinnen und dann zu schauen, dass man jemand von außerhalb in die Schule holt. Ich nenne das immer die Erstinfizierung. Die Person muss dann einfach dieses Kollegium hinter sich bringen, weil so ein Haltungswandel macht ganz schön Angst. Nur wenn das jemand aus dem Kollegium macht, besteht die Gefahr, weil da gruppendynamische Regeln herrschen in so einem Kollegium oder wenn der Schulleiter, jetzt kommt der schon wieder mit etwas. Ne? Wenn das Thema nicht beim ersten Mal so richtig infiziert und anpackt, ist das erstmal für die nächsten 3 Jahre verbrannt. Deswegen würde ich mir für diese Erstinfizierung, wo es darum geht, wir stellen jetzt unsere Schule um, jemanden von außerhalb holen. Und dann kann die Schule weiterarbeiten und sich coachen lassen. Also wir entwickeln auch gerade ein System für Transformationsberater, die dann so eine Schule, die wirklich tief gehen will, begleiten. Transformationsbegleiter, die auch zum Teil aus der Wirtschaft kommen und da auch tätig sind und Experten sind. Das entwickelt Schule im Aufbruch gerade.
Okay, ja. Das sind gute, ich glaube, gute, hilfreiche, auch relativ konkrete Schritte. Auf jeden Fall können die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall den Podcast mal an ihre Lehrer und Schulleiter weiterleiten, in der Hoffnung, dass da jemand sich von inspirieren lässt und was hört.
Naja, und dann müssten so wie Fridays for Future, ne, müssten dann auch so Schüler, die das erfahren, sagen, wir wollen jetzt den Friday. So als kleines Element, aber dieses Element hat ja hohen transformativen Charakter. Aber die können sich oft auch keine andere Schule vorstellen. Ich war ja bei der Fridays for Future, wann war das, 2019, in Dortmund bei der großen Tagung. Da habe ich 2 Seminare gegeben, die waren hin und weg. Aber die hatten, wie das darf man und so kann Schule sein, das gibt es auch gar nicht und so. Aber woher sollen sie das auch wissen? Ne? Die sind da im System und haben noch nicht diese Inspiration.
Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben so festgefahren in seinen Strukturen ist. Ich habe dich 2019, glaube ich, reden gehört auf so einem Teachsurfing-Festival und da war ich eben auch total beeindruckt, weil in meinen Augen und Ohren war immer nur, okay, wenn man alternative Schulformen möchte, dann muss man nach Skandinavien gehen. Das ist der einzige Ort, wo gerade ein bisschen anders unterrichtet wird. Aber dass es sowas in Deutschland wirklich auch gibt, abseits von, ich sage jetzt mal Waldorf und Montessori, dass es solche Schulen gibt, die wirklich das Ganze anders und kreativ angehen, das hat mich total beeindruckt. Und ich hoffe, dass die Leute, die jetzt den Podcast gehört haben, das vielleicht auch so empfinden. Cool. Ja. Margret, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit auch. Das ist total wichtige Arbeit. Das ist schön, dass da jemand so viel Energie reinsteckt. Hast du noch irgendwas, was du sagen würdest, das ist fürs Gesamtbild noch wichtig? Weil ansonsten würde ich jetzt den Podcast einfach beenden an der Stelle.
Ja, ich würde nur noch mal sagen, die große Vision ist eben, in welcher Welt wollen wir leben? Und die Vision ist weltweit da, die SDGs, gerechte, ökologische, nachhaltige Gesellschaften. Und dann brauchst du Mut, Mut, Mut. Und deshalb kann ich nur sagen, Leute, seid mutig. Was kann euch passieren? Hm. Nichts kann euch passieren. Ja, und der Mut wächst mit der Größe der Aufgabe. Und einmal mutig, dann machst du auch den zweiten Schritt. Und Mut steckt an. Und zwar positiv und gibt Energie. Und deshalb würde ich euch am liebsten jetzt alle eine Mutkarte in die Hand drücken, aber wir sind ja digital.
Eine virtuelle Mutkarte. Können Sie sich runterladen und ausdrucken.
Genau. Genau. Ja, das mache ich jetzt übrigens. Wir stellen die Mutkarte auf die Website von Schule im Aufbruch.
Okay, zum super. Die Website verlinke ich auch auf jeden Fall hier.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ja. Und danke für deine Arbeit. Die ist ja jetzt die entsprechende Ergänzung. Wir müssen das einfach verbreiten und immer mehr Leute mitnehmen.
Ja, und wenn du da draußen das hörst und siehst, schick's rum, teils auf Social Media, zeig's deinen Eltern, deinen Lehrern, deinen Mitschülern und dann gucken wir mal, ob sich irgendwas bewegt, hoffentlich bald. Okay,
yes.
Klasse. Dankeschön.
Cool. Ja.
So, das waren die beiden Interviews von Margret und Jola. Ich habe die so ein bisschen gegeneinander geschnitten, wenn es gerade thematisch gepasst hat. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend für euch da draußen. Ich habe letzten Endes noch zwei Fragen gestellt gehabt an Jola, die ich jetzt rausgeschnitten habe, weil ich sie jetzt nicht mehr als super relevant für den Inhalt der Folge empfunden habe. Aber was ich da gefragt habe, war zum einen, wie sie es denn auf die Schule geschafft hat, wenn das denn so schwer ist. Und in ihrem Fall war es eben die Sache, dass ihr älterer Bruder auf der Schule war. Und wenn ein Geschwisterkind schon auf der Schule war, hat man es einfacher, drauf zu kommen. Und die andere Frage, die ich hatte, ging zum Namen. Evangelische Schule heißt die Schule ja. Und deswegen wollte ich wissen, ob man, wenn man nicht evangelisch ist, vielleicht muslimisch oder katholisch oder einer anderen Religion angehört, ob man denn auch eine Chance hat, auf die Schule zu kommen. Und darauf kommt es anscheinend nicht bei der Schule an. Es gibt einen Gottesdienst am Anfang und auch zu den großen christlichen Festen werden Gottesdienste gehalten und das Schulfach Religion ist verpflichtend. Aber ansonsten wird dort nicht mehr großartig sehr stark Wert auf dieses evangelisch gelegt. Es wurde früher wohl sogar mal in einer Klasse regelmäßig das Vaterunser gesprochen und das wurde auch mittlerweile abgeschafft, weil sich die Schüler dagegen ausgesprochen haben. Das waren die beiden Fragen, die ich jetzt zum Ende nochmal rausgeschnitten habe. Aber ansonsten war das mein Beitrag zum Thema Schulen im Aufbruch, zum Thema, was man machen kann, wenn man das Schulsystem verändern möchte. Und das finde ich super konstruktiv, diesen Ansatz, den wir heute hier erfahren haben. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, googelt mal Schulen im Aufbruch, da findet ihr dann mehr dazu. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schickt mir die gerne per Mail. Falls das Fragen auch an Jola sind, kann ich die auch weiterleiten. Ansonsten wird es zu diesem Thema auch einzelne TikTok-Videos geben. Dann könnt ihr quasi jedes einzelne TikTok-Video auch nochmal zu diesem Thema immerhin kommentieren. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wann und wie und ob nochmal eine bei mir zu Hause Podcast-Folge kommt. Bestimmt, wenn es sich anbietet, aber ich habe jetzt aktuell meinen Produktionsrhythmus auf TikTok angepasst und da lade ich fast jeden Tag ein neues Video hoch. Also folgt mir da gerne @NiklasKolotz und ja, dann freue ich mich darauf, euch da zu sehen und zu hören. Bis dahin. Tschüss.
Bei mir zu Hause.